Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon bei Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte ein paar Sätze zu den Texten, vor allem zu dem Evangelium, sagen. Zum einen ist es in der frühen Kirche so gewesen, dass der Petrus eine herausragende Gestalt insofern war, als er von allen Gemeinden irgendwie anerkannt gewesen ist. Was beispielsweise bei Paulus so nicht der Fall gewesen ist. Und dass es Petrus gewesen ist, der eine sehr wesentliche Entscheidung der frühen Kirche getroffen hat oder begleitet hat, nämlich sozusagen die Gemeinden zu öffnen für die Heiden. Hier im Evangelium begegnen wir aber nicht nur dieser einmaligen individuellen Gestalt des Petrus, sondern im Evangelium ist er auch ein Stück weit typisiert. Er ist der Jünger schlechthin, der Typ des Jüngers. An ihm sollen wir sehen, wie der Jünger ist oder sein sollte. Und auf den Aspekt will ich noch ein bisschen näher eingehen. Das ist das, was sozusagen das Felshafte dieses Menschen Petrus ist, was ihn zum Felsen macht, sein Jüngersein, seine Nachfolge, seine Jesus-Nachfolge. Wo, wenn wir vom Typischen reden, fallen mir zwei Begebenheiten ein, in denen Petrus vorkommt. Die erste ist ihm wohl zugeschrieben. Das ist ein Evangelium, das wir vor einiger Zeit gehört haben, nämlich der Wandel Jesu auf dem See. Also es ist Nacht, es stürmt, die Jünger befinden sich in einem Boot auf dem See Genezareth, haben Gegenwind und merken, wie jemand irgendwie über das Wasser auf sie zukommt, kriegen natürlich einen Heidenschreck und da kommt ihnen, dass das Jesus ist. Und Petrus sagt, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus fordert ihn auf, komm. Und er steigt aus dem Boot, die ersten Meter gehen ganz gut, aber dann überkommt ihn die Angst vor dem Wind und den Wellen und er versinkt. Doch Jesus zieht ihn raus. Und die zweite Begebenheit, die ist vielleicht bekannter, handelt beim Beginn der Passion Jesu. Alle Jünger wollen Jesus nicht verlassen. Petrus macht es am ausdrücklichsten. Niemals, Herr, wohin du auch gehst, ich gehe mit dir. Und wenn alle dich verlassen, ich bleibe. Das führt ihn immerhin dazu, dass er nicht wie die anderen gleich bei der Verhaftung abhauen, sondern er geht dann mit dem verhafteten Jesus in den Hof des hohen Priesters und dort wird ihm gesagt, warte mal, du gehörst doch auch zu dem Jesus, dem Verhafteten und seiner Truppe. Und da verleugnet er. Und ein Blick Jesu genügt, um ihn bitterlich bereuen zu lassen. Er weint. Ja, ich finde, dass das zwei typische Begebenheiten sind für einen Jünger. Wieso? Was bewegt den Petrus? Nach meinem Empfinden, ich meine, das steht nicht im Text explizit. Nach meinem Empfinden ist es irgendwas, was mit Sehnsucht und Liebe zu tun hat. Er liebt ihn. Er liebt ihn. Und diese Liebe zu diesem konkreten Menschen, Jesus, trifft zugleich eine Sehnsucht in seinem Herzen, die über sozusagen alles Begrenzte hinausgeht. Er ist irgendwie angerührt von diesem Jesus. In dem erscheint ihm etwas leibhaftig sozusagen, was an eine tiefe Sehnsucht in seinem eigenen Herzen rührt. Das ist mehr als irgendwas zu haben oder Erfolg zu haben oder Ansehen oder Lust zu genießen. All das vermag die Sehnsucht eine kurze Zeit zu stillen und dann ist die Unruhe, die uns umhergucken lässt, was wir finden, um sie zu stillen, wieder da. Ein Verlangen, das über alles hinausgeht. Ein Verlangen, in dem auch eine Rolle spielt, der Mensch zu sein, der ich in Wahrheit bin. Und nicht so gefangen in meinen Mustern und in wo ich glaube, ich muss Rücksicht nehmen, damit und so weiter, sondern wo ich irgendwie offen im Leben stehen kann, der ich bin. Also irgend so etwas kommt mir vor, von so etwas sei der Petrus erfüllt. Und das ist die Basis diese Liebe und diese Sehnsucht ist die Basis für sein Handeln. In der wagt er sich ins Ungewisse, in beiden Fällen. Er riskiert sich. Er riskiert etwas. Und eigentlich geht zunächst mal, was er tut, in beiden Fällen schief. Im ersten versinkt er, die Angst überkommt ihn. Das wird nicht viel anders im Hof des hohen Priesters sein, die Angst selber auch verhaftet und gefangen genommen oder was auch immer zu werden. Die Angst, die setzt seiner Sehnsucht und seiner Liebe die Grenze. Er versinkt darin. Aber das ist in beiden Fällen nicht das Ende. In beiden Fällen ist das Ende, das ihn Jesus ergreift. Im ersten, beim Gang über dem Wasser, zieht er ihn heraus. Und ich glaube, oder ich meine, dass ich darin mehr zu sehen, dass darin mehr zu sehen ist, als wenn der DLRG-Schwimmer kommt und einen Ertrinkenden rettet und an Land zieht. In diesem Untergehen in beiden Fällen stirbt etwas in unserem Petrus. Der Petrus hinterher ist nicht mehr der Petrus vorher. Natürlich kein total anderer Mensch. Und doch hat sich was in ihm verändert. Es gibt ein Fragment von einem Soldaten, ich weiß jetzt nur nicht aus welchem Weltkrieg, der im Schützengraben stirbt und bevor das der Fall ist, irgendwie so ein paar Zeilen noch niederschreibt, wo er sagt, zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich jetzt sozusagen in dieser fürchterlichen Situation, sehe ich den Sternenhimmel. Natürlich hat er den vorher gesehen, dass da schwarz mit ein paar Punkten drauf ist und einige blinken und dann sind sie wo dichter und andere weniger dicht. Das wird er schon gewusst haben. Aber da ist ihm was aufgegangen. Etwas, was er noch nie gesehen hat, wo er staunen konnte. Er hat irgendwie den Geist dessen erfasst, was sich in diesem Sternenhimmel für ihn ausdrückt. Etwas, was nicht zu greifen ist und doch ganz nah. Da ist etwas neu geworden. Und ich glaube, dass so etwas auch mit dem Petrus geschieht. Als Jesus ihn rauszieht, ist etwas in ihm gestorben. Und etwas ist ganz neu geworden. Die Erfahrung, dass Gott rettet. Und in der zweiten Geschichte, da tritt nach seiner Auferstehung Jesus auf ihn zu und fragt ihn nach seiner Liebe und vertraut ihm seine Schafe und seine Lämmer an. Kein Wort des Vorwurfs. Zuwendung in Liebe. Vertrauen. In beiden Fällen wird der Mensch Petrus irgendwie geöffnet. Er kann was lassen. Er kann sich lassen. Er kann anfanghaft die Mitte freigeben, die Mitte seines Lebens freigeben, die Mitte, in der wir sonst immer stehen und halt glauben, wir müssen machen und tun und uns zu dem verhalten und zu jenem verhalten und was mache ich jetzt und wie werde ich dem gerecht und wie komme ich auf meine Kosten und was will der von mir und die von mir und so weiter und so fort. Wir haben immer das Gefühl, wir stehen in der Mitte und wir müssen machen und tun und so weiter. Und hier glaube ich, dass der Petrus etwas erfährt, was ihm erlaubt, diese Mitte freizugeben und an den Rand zu gehen und sich von dieser Mitte, die sich ihm mitteilt, getragen zu fühlen, sozusagen durchströmt zu fühlen, so dass in seinem Leben die Mitte lebt und in seinem Tun die Mitte handelt. Dass da etwas ist, was aus einer Quelle, aus einer Mitte kommt, über die er nicht verfügt, aber was sozusagen durch ihn hindurchgeht. An Liebe, an Wahrheit, an Bescheidenheit, an Maß. Das Freigeben der Mitte. Das können wir nicht per Willensbeschluss, sondern es bedarf genau dieser Erfahrung. Das Vaterunser übrigens ist das Gebet derer, die etwas von dieser Mitte freigegeben haben, weil Gott sie erfüllt. In den Tagen, die hier vor uns liegen, vor euch liegen, da gibt es vielleicht gelegentlich die Chance, etwas von dem zu lassen, was ihr in Händen habt. Und es sind, wenn ihr so wollt, unterzugehen oder zu scheitern. Das sind immer die Momente, die nicht so besonders angenehm sind, wo das mit dem Hiersein oder der Meditation nicht so klappt, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Oder wo man auf Wahrheiten seines eigenen Lebens stößt, die einem nicht so gut schmecken. Aber wenn es gelingt, damit auszuhalten und das anzuerkennen, also darin ein Stück unterzugehen und zu scheitern, wenn ihr so wollt, dann kann es sein, dass ihr etwas von dieser versöhnenden Mitte erfahrt. Wenn das so wäre, würdet ihr mit großem Gewinn nach Hause gehen.